Herzlich willkommen bei Rethinking Business.
Ein Podcast, zwei Perspektiven.
Mit Michael
und Carolina.
Heute, warum Innovation in Europa mehr Mut braucht. In Europa sprechen wir gerne über Innovation. Aber was passiert, wenn wir es wirklich ernst meinen? In dieser Folge von Rethinking Business sprechen wir mit Adina Kraus und Friedrich von Bohlen, die gemeinsam mit Innosource Ventures Startups in Europa dabei helfen, zu wachsen, zu skalieren und Kapital jenseits klassischer VC-Wege zu finden. Wir beantworten Fragen, warum Smart Capital mehr ist als nur Geld, wie Innovation in Europa strukturell behindert wird und warum der Sales-Fokus über Erfolg entscheidet und Product-Market-Fit wichtiger ist als jede Vision. Eine wirklich ehrliche Analyse, leidenschaftlich diskutiert, mit einem klaren Ziel, Innovation wieder mutig zu machen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, lieber Friedrich, liebe Adina. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute bei uns hier, bei Michael und mir, zu Gast seid. Herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Adina, magst du als Einstieg vielleicht uns erstmal erzählen, Innosource Ventures, was macht ihr da, was bewegt ihr jeden Tag?
Ja, sehr gerne. Die Innosource Ventures ist eigentlich, ja, ist in den letzten Jahren ziemlich gewachsen. Wir sind mittlerweile ein Team von 23 Leuten und machen Value Creation für Startups auf der einen Seite. Value Creation bedeutet strategische Partnerschaften mit Corporates, Licensing Agreements, Distribution Agreements, POCs, Pilots, Accelerator-Programme. Wir helfen natürlich auch bei der Kapitalsuche. Und wenn wir erfolgreich mit einem Startup zusammenarbeiten und wir sehen, dass es dort Product-Market-Fit hat und Operational Excellence, dann investiert unser Family Office auch mit in diesen Startup rein. Und außerdem machen wir Innovation Scouting für verschiedene deutsche und Schweizer Corporates. Ich sag mal Tier-2-Corporates, die jetzt keinen eigenen Scout haben, also nicht auf dem Level von Multinational, aber größere Familienunternehmen, Mittelstandsunternehmen, ja, und auch kleinere publicly traded companies. Dabei geht es eigentlich darum, Innovationen zu scouten, um die dann auch wirklich in den Geschäftsablauf integrieren zu können. Das heißt, dass die R&D ist zeitaufwendig und kostspielig, dass da einfach auch frischen Wind reinkommt durch Innovation von außen. Und da unterstützen wir den Gesamtprozess, ja, vom Scouting bis zum Abschluss und ja, mit dem Ziel natürlich, dass irgendwann auch ein M&A dabei rauskommt. Und da sind wir jetzt auch schon in den ersten Diskussionen für den ersten Startup, wo wir schon allerdings 5 Jahre dran gearbeitet haben. Also das sind immer etwas langwierigere Geschichten.
Ja, spannend. Gibt es bestimmte Themenschwerpunkte, wo ihr investiert?
Ja, genau. Also die Verticals sind auf der einen Seite Healthcare, also MedTech und Digital Health. Tech in general, das heißt sehr viel Industrietechnik, Manufacturing-Technik, Logistik, Enterprise SaaS. Ich benutze bewusst die englischen Wörter, weil das sind natürlich die, die man eigentlich dann auch in dem Umfeld der Startups benutzt, und Sustainability, also Nachhaltigkeit.
Und was würdest du sagen, wo liegt so die Zukunft? Was ist das, was am vielversprechendsten ist aktuell?
Also ich glaube, das ist eine sehr interessante Frage. Also zuerst einmal, die Zukunft liegt in der Innovation generell. Wenn du fragst, also was ist jetzt gerade aktuell, ich glaube, da muss man genau aufpassen, weil dann passieren nämlich genau diese Hypes. Also momentan spricht natürlich jeder über AI, vorher war es Krypto, also es sind immer so Schlagwörter, die man hat. Und ich glaube, da muss man genau vorsichtig sein, dass man da nicht in seine Bahn reingeht und dass dann auch alles überbewertet wird und ja, alles guckt nur auf das und dann von da kommen dann natürlich auch die Crashes gibt. Und also ich glaube, deswegen ist eine Diversifikation sehr wichtig und einfach auch darauf zu schauen, dass dieses Startup eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, Product-Market-Fit hat. Also, dass die wirklich auch Erträge generieren können und dass der Markt das Produkt annimmt.
Ja, also wenn wir jetzt von diesen, sagen, hier, Zukunft liegt in der Innovation, ja, und wir weggehen von diesen Hypes, ja, AI und Krypto und so weiter, ESG, was so die großen Themen waren in der Vergangenheit. Was ist denn aus eurer Sicht das neue oder die großen Themen der Zukunft, ja, in denen Innovation stattfinden sollte oder denen Europa Innovation machen sollte?
Also ohne Innovation geht es nirgendwo, ja. Und das ist genau der Punkt, dass eigentlich jedes Unternehmen an die Innovation denken muss. Und wir hatten jetzt gerade letzte Woche ein Meeting mit einem deutschen, ich sag mal, ja, größeren Mittelstandsunternehmen. Und die haben eine ganze Innovationsabteilung und ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber das ist ganz, ganz, ganz klassisches deutsches Geschäft eigentlich. Und keiner würde erwarten, dass die eigentlich eine Innovationsabteilung haben. Und die haben es. Und also es ist im Bereich Tiefbau, ja, das kann ich noch sagen. Und das ist ganz spannend, das zu sehen. Und dann habe ich sie auch gefragt, ja, warum? Ja, auch bei uns geht es nicht ohne Innovation, weil sonst sind wir auch in 100 Jahren noch bei den gleichen Produkten, die es gibt. Und dann irgendwann ist es dann auch schwierig mit den Materialien und so weiter. Das heißt, wir sind auf der Suche zum Beispiel nach neuen Materialien, Möglichkeiten zur Digitalisierung. Also ich glaube deswegen, jedes Segment braucht Innovation und müssen einfach intern schauen, wo liegt denn die Innovation in dem Bereich. Und jetzt gerade auch zum Thema AI, also wir sind relativ aktiv in dem Bereich. Und ich habe viele Professoren in AI, die machen das seit 40 oder 50 Jahren. Und also ich glaube, keiner von uns hat das Thema AI vor fünf
so
Jahren
tief
gehört.
Durchdrungen.
Ne? Ja, genau. Und wenn man darüber denkt und die sagen, das ist einfach, also das ist sehr, sehr interessant, deren Meinung dazu eben auch anzuhören, dass es das eigentlich schon die ganze Zeit gegeben hat und dass man da jetzt auch weitermachen muss. Und dazu möchte ich auch einen Satz sagen, den ich neulich gelesen habe und der mir sehr gut gefallen hat, weil ich immer wieder sehe, dass gerade in den klassischen Geschäftsbereichen ein bisschen Angst fast schon dabei ist, wenn es um Thema AI geht. Ja, wird mein Arbeitsplatz ersetzt? Macht jetzt alles der Roboter? Wird alles automatisiert? Und dazu habe ich gelesen, also du brauchst keine Angst haben, dass AI deinen Arbeitsplatz ersetzt, aber du musst Angst haben, dass ein Kollege, der bereit ist, mit AI zu arbeiten, deinen Arbeitsplatz ersetzt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Man muss offen sein. Es gibt eine Wandlung und das ist eigentlich ein positiver Prozess.
Friedrich, du kommst ja so aus dem Medizinbereich oder aus der medizinischen Forschung, ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Und aus meiner Sicht ist gerade dieser Medizinbereich eigentlich so einer bei der Bereiche, der, würde ich sagen, zumindest wenn man sich so in Deutschland so als Patient das erlebt, ja, wo man das Gefühl hat, der hängt wirklich hinten dran, ja, was AI und Innovation betrifft. Und ich glaube, da gibt es auch eine Riesendisruption. Wie siehst du das?
Gute Frage. Vielleicht so ein paar Vokabeln mal zurechtrücken, weil da fängt schon so ein bisschen auch in Deutschland das Missverständnis an.
Okay.
Also ich bin Unternehmer und wir machen keine Forschung. Forschung macht Akademie.
Okay.
Und wenn Deutschland sagt, dass wir in der Forschung gut sind, dann stimmt das, aber wir sind eben nicht gut in der Umsetzung. Also in dem, was wir Development nennen oder Translation. Also, weil wir immer sagen, ja, wir sind doch gut in der Forschung. Ja, warum funktioniert es denn nicht? Ja, wir sind gut in der Forschung. Es funktioniert nicht, weil wir die Umsetzung nicht schaffen. Und da möchte ich auch anknüpfen an das, was die Adina gerade gesagt hat. Wenn man sich mal die Historie der europäischen oder auch anderer Volkswirtschaften anschaut, den Wohlstand, den wir haben, haben wir der Innovation zu verdanken. Muss man nicht lange zurückgucken. Und wie Adina schon sagte, eine Zukunft in Wohlstand ohne Innovation ist unmöglich. Und deswegen ist das auch so wichtig, dieses Thema, so das, auch das politische Leitbild eigentlich Europas zu stellen, weil wir es hier nicht allzu politisch werden, aber wenn es uns nicht gelingt, Wertschöpfung durch Innovation zu schaffen, durch Umverteilung schafft man keine Wertschöpfung. Und deswegen muss es ein Bekenntnis geben in Europa zur Innovation. Und deswegen ist auch Innosource Venture so ein meines Erachtens wirklich hervorragend positioniertes Unternehmen. Nicht nur die Attitude, Entschuldigung, ich habe auch so Anglizismen von der Adina, sondern eben dieses Heranbringen von Israel, was geografisch jetzt vielleicht nicht zu Europa gehört, aber was irgendwo, ich sag mal, kulturell und mental, also ja, sehr, sehr viel europäischer ist, sage ich mal, als andere Regionen dieser Welt. Und das finde ich also hervorragend, da diesen Brückenschlag zu machen. Und deswegen bin ich auch mit und vor allen Dingen auch sehr gerne mit dabei. Es gibt zwei Arten von Innovation. Das eine ist die inkrementelle Innovation, was du auch gerade ansprachst, Adina, Innovationsabteilung, Mittelständler, unheimlich wichtig. Ich glaube, da ist Deutschland immer schon stark gewesen und auch stark, wo wir grottenschlecht sind, und da komme ich jetzt auf deine Frage, Michael, das ist die sogenannte Sprunginnovation. Also da, wo es wirklich darum geht, the next big thing zu sehen und zu wagen. Ich meine, wenn man sich mal die großen amerikanischen Unternehmen anschaut, Nvidia, Microsoft, Amazon, da ist ja jedes mehr wert als der deutsche DAX 40. Und die haben es geschafft, Sprunginnovation sozusagen zu etablieren. Und da tun wir uns schwer. Und das hat mit vielen, vielen Aspekten zu tun. Und in der Biotechnologie, in der ich tätig bin, ist das auch so einer. Wenn die Amerikaner eine Idee sehen und gezeigt bekommen, dann gibt es Geldgeber, die sagen, ich gebe da jetzt 1 Milliarde rein und
Ja.
entweder ihr marschiert vorne weg und das Ding läuft, oder aber wir holen uns das Geld woanders wieder. In Deutschland ist die Frage, wie viel Geld brauchst du bis zum nächsten Inflection Point?
Ja,
Überzeichne es so ein bisschen. Und dann ist die Antwort, ich überzeichne auch hier wieder, 3,74 Millionen. Und dann heißt es, okay, ich gebe dir 3,8, das müsste doch reichen. Also ich nochmal, ich überzeichne jetzt wirklich massiv. Das ist eigentlich das Problem, dass wir tun uns schwer, Sprunginnovation anzuerkennen, weil es könnte ja auch schiefgehen, aber das ist genau das Thema von Sprunginnovation. Und dann, wenn wir schon anerkennen, zu sagen, okay, wir geben da jetzt so viel Geld rein, dass wir also auch mit, ich sag mal, Fehlschlägen auf dem Weg zum Ziel umgehen können. Und das ist eine Mentalitätssache, die wir hier in Europa haben und die uns jeden Tag meines Erachtens auf die Füße fällt.
Ja, dazu möchte ich auch noch dazufügen. Also das habe ich auch von
Ja.
jemandem, von einem europäischen Venture-Kapitalisten eigentlich, was einen interessanten Satz gehört. Er hat gesagt, die Amerikaner, ja, das stimmt, die nehmen schon Risiken an und kommen uns dann teilweise vielleicht vor wie Cowboys. Und die Europäer machen das nicht. Die sind sehr, sehr sicherheits- und risikoavers, also sicherheitsbewusst und risikoavers. Aber was dann einfach passiert, wenn das Ganze dann hochgeht, ist der Amerikaner dabei und ist ganz oben da,
Ja,
also da oben
ja,
voran. Der Europäer zieht hinterher, aber wenn der Markt runtergeht, kriegt er dann trotzdem diesen Downside-Cycle mit,
ja.
weil das dann den ganzen Bereich betrifft. Und ich glaube, noch ein
Ja,
tiefsinniger
ja.
Statement gewesen. Und wenn man darüber nachdenkt, dann merkt man auch, ja, da ist was dran.
Ich habe gestern so ein Interview gesehen von dem CEO von Hoxton Ventures, die irgendwie so ganz contrarian sind, und der hat gesagt, naja, also der sitzt auch in Europa, ich glaube in England sitzt er. Und die sind
Okay.
relativ erfolgreich. Und der hat gesagt, also für den durchschnittliches Unicorn braucht man quasi eine Finanzierung, also insgesamt 300 Millionen an geraisedem Capital, ja, damit der auf eine Valuation kommt von einem Unicorn. Ja, also das ist so ungefähr so Pi mal Daumen, die Menge an Geld, die man braucht für eine Sprunginnovation sozusagen. Er hat gesagt, das Problem in Europa ist, wir kriegen einfach diese Geldmenge nicht zusammen. So ohne weiteres. Das war so seine These.
Gut, wobei der Unicorn dann sowieso hauptsächlich dann auch in Amerika passieren und
Ja,
dann ist da halt doch
ja.
ein Nasdaq-Play und dann kommt Amerika auch irgendwann rein. Ja, also
Ja.
das sehen wir auch. Also die Startups fangen immer im Local. Gut, er hat schon einen Unterschied. Also in Israel zum Beispiel, die Startups fangen dann im Local-Markt an, aber verkaufen dort nie, weil der Markt viel zu klein ist und gehen
Ja.
dann immer gleich nach Amerika. Und bei den Europäern ist es schon so, die machen, also ich sag mal, in der Dachregion machen sie mal erst Deutschland, dann Österreich, dann die Schweiz, dann Frankreich, die
Ja.
Nachbarmärkte, ohne dann eigentlich, wenn sie eigentlich schon bereit wären, rüberzugehen. Und da kommt man einfach nicht drum herum.
Ja.
Aber ich denke, das ist auch noch eine Entwicklung, die passiert. Und natürlich ist jetzt dieser ganze Hype auch wieder gestoppt worden, weil 2020, 2021 war natürlich ein ganz, ganz starker Markt. Durch diese Marktkrise hat das natürlich alles dann auch viel weiter nach hinten gebracht, auch in Europa, weil natürlich jetzt wieder jeder wartet. Und wir haben dann auch sehr viele Corporates gesehen, die dann wirklich so Innovationsabteilungen aufgemacht haben, CVCs und so weiter. Und aber das noch gar nicht so richtig underlying war, eigentlich noch gar nicht richtig dafür bereit waren. Und jetzt stehen sie da und sagen, ja, und was jetzt? Ja,
Ja.
weil sie jetzt überhaupt das Risiko nicht mehr nehmen möchten. Und dann ist halt dann auch immer die Frage, ja, macht das dann nicht Sinn, das vielleicht dann auch extern zu machen und nicht unbedingt intern, weil es halt immer wieder ein Limit, wie viel Innovation von drinnen wirklich kommen kann.
Vielleicht noch ein Kommentar auch dazu. Das stimmt, in Europa haben wir nicht so viel Geld und das hat natürlich auch wieder verschiedene Gründe. Also wenn ich mal speziell auf Deutschland jetzt nur gucke, wir haben keine Kapitalmarktstandortattraktivität. Also die Kapitalertragsteuern sind meines Erachtens so hoch. Es gibt andere Steuerarten, die abschrecken. Verlustvorträge können nicht vorgetragen oder genutzt werden. Und Investoren, die global agieren, die suchen sich natürlich auch attraktive Standorte aus. Und wenn das Europa oder Deutschland nicht bietet, weil die Risiken in Innovationen sind ja überall gleich, dann kommen sie halt nicht. Und deswegen, das zweite Thema, was wir in Europa haben, ist die Kapitalmarktharmonisierung. Amerika hat halt den Vorteil, dass die Fed, ich sag mal, über den Bundesstaaten steht. Die Europäische Zentralbank tut das nicht. Und wir haben viele Kapitalmärkte, aber sind wir mal ehrlich, der Frankfurter Kapitalmarkt, die Frankfurter Börse ist, was Technologie angeht, tot. Ist nicht existent. Warum? Weil so ein Ökosystem, das sich so aus Investoren, Analysten, Banken, Gründern, also Sprunginnovation und inkrementelle Innovation so gründet und bildet, das ist einfach zu trocken. Im Gegensatz zu Nasdaq, wo du einfach also hunderte von Leuten und Unternehmen, Investoren hast, die eben auch capable sind und die Expertise haben. Das
Ja.
heißt, Europa müsste eigentlich auf europäischer Ebene attraktiv werden für Technologiekapital, müsste meines Erachtens Anreizsysteme verbessern. Also die Schweizer zum Beispiel, da kann man verhandeln, ja, da kann man sagen, da ist man die ersten 10 Jahre, keine Ahnung, steuerbefreit oder steuervergünstigt. Und ich glaube, wenn wir sowas täten in Europa, dann würde das schon viel ändern. Und da ist natürlich, jetzt werde ich mal doch kurz politisch, also eine Diskussion in Deutschland so nach dem Motto, ich muss Kapital wie Arbeit besteuern, weil es ist ja eigentlich dasselbe. Also ich sage es mal ganz deutlich, also ich habe selten was Blödsinnigeres gehört als das. Und vor allen Dingen schadet es den zukünftigen Arbeitsplätzen, wenn man sowas sagt. Und das muss man mal, ohne jetzt persönlich zu werden, auch mal den Leuten erklären, dass Kapital attraktiv sein muss, weil nur Kapital, und zwar Eigenkapital, schafft die Grundlage für Innovation und vor allem für Sprunginnovation.
Ja, ich werde oft gefragt, warum der israelische Markt oder warum das Ökosystem so stark ist. Und einer der Gründe ist, es ist sehr politisch gefördert, auch was auch gerade die ganzen steuerlichen Sachen angeht. Dann hat es einen Chief Scientist, der da wirklich Matching macht. Und also das ist wirklich tief, tief drin. Und das erleichtert es den Founder natürlich dann auch am Anfang, weil man in Europa dann wirklich das Risiko nehmen muss, vielleicht in einer Zeit, wo man eigentlich an seiner Karriere schleifen sollte und dann einfach anfangen, weil wenn es dann nicht klappt, dann steht man halt sozusagen da, ne?
Jetzt haben wir ja so ungefähr so das Umfeld hier Europa und Israel so gestreift, ja? In dem vor allen Dingen du, Adina und Friedrich unterwegs seid, ja? Und wie geht ihr jetzt damit um, in diesem Umfeld erfolgreich zu sein? Was ist da so, was ihr gelernt habt? Was funktioniert? Ja? Was kann man machen, um erfolgreich zu sein? Mit Startups zum Beispiel.
Das ist eben ein Argument, was ich eben sehr, sehr viel auch anbringe. Ja? Also um Amerika kommt keiner drum herum. Dennoch, also wir machen das jetzt ja schon seit einigen Jahren und haben ja auch Erfolg und haben auch schon recht viele Transaktionen gemacht. Und das ist halt einfach mal nicht aufgeben. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und dann funktioniert das, weil es hat natürlich ja Corporates. Und da ist Deutschland eigentlich dann auch gar nicht so unstark oder so schwach in der ganzen Dachregion. Ja. Also es hat natürlich schon sehr viel Industrie. Und das funktioniert dann schon. Man muss einfach dabei bleiben. Ja. Und nicht sagen, okay, jetzt habe ich das, weiß ich nicht, 50 Mal versucht und das hat nicht geklappt. Sondern das ist also wirklich ein ständiger Prozess der Weiterentwicklung, der neuen Kontaktbeschaffung und das Ganze machen. Und da muss man natürlich auch an seiner Frustrationstoleranz arbeiten. Und also ich bin jemand, ich gebe da nicht so schnell auf und habe das dann auch wirklich geschafft. Aber ich meine, unterwegs habe ich sehr viele Leute verloren, die einfach gesagt haben, na, das geht nicht schnell genug, das kann ich nicht so schnell kapitalisieren und so weiter.
Okay.
Und wenn man jetzt guckt, wer besser kapitalisiert hat, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ne? Also ich glaube, also uns gibt es noch und es ist alles in Ordnung und wir sind profitabel von Day One. Also ich glaube, irgendwo hat es das von dem her dann schon bewiesen.
Ja.
Man kann über die Rahmenbedingungen lange reden und das bringt gar nichts. Natürlich muss man, also was bringt gar nichts, stimmt nicht. Man muss schon daran arbeiten, dass die verbessert werden, weil wir sonst einfach volkswirtschaftlich darunter leiden werden. Tun es ja heute schon, wenn man mal so ein bisschen auf die Zahlenentwicklung guckt. Aber auf den Einzelnen bezogen, wenn ich eine Idee habe, an die ich glaube, wenn ich eine Technologie habe, von der ich überzeugt bin, wenn ich ein Team habe, das willens ist, in dieses Untapped Territory zu gehen, dann auf geht's und dann muss ich mir auf der Wegstrecke sozusagen die Partner und die Kunden und auch das Kapital letztlich zusammensuchen. Ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin ja jetzt seit über 25 Jahren in der Biotechnologie selber unterwegs. Ich investiere viel Zeit in Gesprächen mit deutschen und europäischen möglichen Partnern und Kunden, erlebe dort eigentlich immer wieder Zurückhaltung, viel stärkere Zurückhaltung als anderswo. Und wenn ich jetzt mal auf meine so aktuelle Tätigkeit schaue, dann ist es so, dass unsere beiden größten Kunden Amerikaner sind. Und das liegt nicht daran, dass ich die Deutschen, das soll nicht falsch klingen, nicht die Chance geben hätte. Also hätten Deutsche sein können, ich sag's mal so, ja.
Ja.
Aber es waren Amerikaner und sie, warum? Weil sie es schneller verstanden haben und weil sie gesagt haben, gut, we give it a chance, we give it a try. Und wenn es gut geht, dann super. Und wenn es nicht gut geht, dann werden wir uns darüber unterhalten. Und wir haben 4 Jahre in Amerika gelebt. Ich habe überhaupt nichts gegen Amerika. Im Gegenteil, also auf eine gewisse Art und Weise liebe ich das Land und habe auch einen großen Respekt davor. Aber wir kommen alle aus Europa, also zumindest wir, die wir jetzt hier im Podcast sind und sind wie im Sport. Also ich spiele halt für den FC Europa oder FC Deutschland. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich sehe das sportlich und dann will ich natürlich auch, dass wir hier Erfolge haben. Und von
Ja.
daher ist mir schon wichtig, dass all diese Themen, von denen ich sehe, dass es den Amerikanern so leicht fällt, Klammer auf, so leicht ist es nicht, aber
Ja.
sie haben einfach dieses Ökosystem, dass wir versuchen, das hier auch besser anzusiedeln und rüberzubringen.
Also ich meine, vielleicht auch noch ein anderes Beispiel. Also diese Woche hatten wir einen Call zwischen dem Präsidenten eines großen Multinational-Unternehmens und einem unserer Startups, ja. Und ich habe den
Ja.
Präsidenten eigentlich angeschrieben auf LinkedIn und hab dann eine Antwort bekommen, habe ihm gesagt, du, pass auf, wir hatten das, wir haben also diese und diese Firma, wir haben gedacht, das könnte ehrlich gut sein für euch, können wir da irgendwie was machen. Hat gesagt, okay, schick mir mal rüber. Sagt er, ja, es ist interessant, können wir einen Call haben. Ehrlich gesagt, habe ich mir die Zähne ausgebissen am europäischen Team. Also ich bin über das Business Development Team gegangen. Ich habe eigentlich dort Bottom-up gemacht und bin dann eben wirklich nur von ganz oben angekommen. Und andersrum wäre es einfach leichter gewesen. Und ich glaube, das ist einfach der Punkt. Man darf sich dann auch nicht schämen, einfach mal versuchen. Und ja, jetzt haben wir schon den nächsten Call aufgesetzt, dann mit dem ganzen Team. Und das passiert eigentlich dann die ganze Zeit. Einfach mal wirklich das Ganze versuchen und schauen mal, die Antworten, die kommen. Und also wir haben sehr, sehr viele Konversationen, die wir auf diese Art und Weise zustande bringen. Ja, man muss sich das einfach trauen. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Thema, also diese ganze Mentalität Startup und Corporate, ja, und Timelines und so
Ja.
weiter. Also das ist immer dann auch ganz wichtig. Also sehr oft kriege ich dann einfach ja, Terminvorschläge noch, manchmal 2,5, 3 Monate später. Also dann sage ich schon ab, dann sage ich, das bringt nichts. Ja, aber auch
Naja.
wenn das schon 7, 8 Wochen ist und das passiert sehr oft, auf der Corporate Schiene, kann man sicher sein, das wird 2, 3 Mal verschoben hinterher. Also auch dann ist der Kalender nicht unter Kontrolle. Guck doch mal lieber, was jetzt nächste Woche available ist, die übernächste Woche und dann einfach das versuchen reinzutun, dann ein bisschen spontan zu sein. Und das hilft, weil der Starter braucht das, ja. Für den Starter, was in 2,5 Monaten ist, ist eigentlich gar nicht relevant, weil da kann schon so viel andere Sachen passieren.
Ja.
Und deswegen sage ich auch bei meinem Team, also ich liebe jeden Tag wieder neu in die Arbeit zu gehen, wie man so schön sagt, weil ich sage, es ist immer so spannend, was kommt. Und mir geht es oftmals so, also freitags sage ich auch, jetzt ist schon wieder Wochenende. Und viele Leute sagen ja immer dieses Thank God is Friday. Und dann denke ich, nee, überhaupt nicht. Ja, ich könnte noch so viel machen. Und wenn ich das eine gute Woche hatte und dann ich accomplished fühle, dann ist es auch gut und freue ich mich auch aufs Wochenende. Aber ansonsten finde ich das so spannend. Und jeden Tag sage ich, oh, was kommt jetzt? Und ich teile zum Beispiel meinen Kalender. Sondern ich mache immer eine Zusammenfassung aller meiner Meetings mit meinem Team, dass die wissen, ja. Und jetzt mache ich das und ich mache das. Es ist so eine diversifizierte Arbeit, die ich habe, ja, dass die wirklich
Ja.
Spaß macht.
Ich habe mal eine Frage auf der menschlichen Ebene, Adina. Jetzt wissen wir, das Ökosystem in Europa ist nicht optimal. Aber würdest du im Umkehrschluss sagen, so ein Founder, der es da schafft, der ist re resilienter als ein Founder, der in einem leichteren Ökosystem groß wird?
Also ich glaube, definitiv das Thema Founders Resilience ist ein Thema. Also ich glaube, entweder
Ja.
ist ein Founder resilient oder er ist es nicht. Ja, also das mal ganz sicherlich. Was die Statistiken jetzt in Israel gezeigt haben, dass sehr viele Exited Founder, das ist nicht deren erster Versuch gewesen. Also das ist
Ja,
mindestens der
ja,
zweite oder
ja.
der dritte Versuch gewesen. Das sieht man in Europa nicht. Also diese Tour des Scheiterns, die ist nicht wirklich akzeptabel. Ja, die ist nicht so, das machen die Leute dann nicht nochmal und dort stehen die Leute dann einfach nochmal auf. Also ich kenne auch jemanden, der hat 5 Startups gegründet und nicht, fand ich erfolgreich und ab dem sechsten hat es dann geklappt und dann hat er 5 Exits gemacht. Aber da muss ich auch selber sagen, also ich glaube, 5 Mal hätte ich auch nicht versucht, ne? Also das ist eben, also das Thema Founders Resilience ist ganz, ganz sicherlich eine ganz wichtige Sache. Da spielt auch so viel andere Sachen mit rein, ja. Also hat man auch die Unterstützung vom Umfeld, ja. Und das kann man auch verstehen, ja. Also ich meine, man gibt dann oftmals auch auf eine Corporate-Karriere, ja. Und ohne eben diese Sicherheit. Wobei ich auch immer wieder sage, heutzutage Corporate-Karrieren sind auch schon nicht mehr so sicher, wie es früher mal war, dass man da mal irgendwo angefangen hat und 20 Jahre später hat man dann aufgehört oder 30 ist man dann in die Rente gegangen. Also da passieren natürlich jetzt auch noch Dinge. Aber es ist natürlich ganz klar, finanziell ist es halt nicht so einfach wie im Corporate. Und da muss man halt sprechen. Es ist also die Lebensqualität. Und gibt es diese Lebensqualität? Kann man mit dem Druck leben? Also ich weiß schon, als ich die Firma geplant habe zu gründen, also schon so viele Jahre her, hat mir dann jemand gesagt, weißt du, selbstständig heißt selbst und ständig. Und das habe ich so in ein Ohr rein und ins andere Ohr wieder raus. Ja? Und dann habe ich gedacht, okay, ich weiß ja nicht, was ihr mir damit sagen möchte. Und hinterher habe ich das gelernt, was sie mir damit sagen wollte. Es ist selbst und ständig. Und da muss man dann natürlich auch einen Weg finden. Man muss versuchen, also eben ohne Teamwork geht es nicht, ein Team aufzubauen, da auch ein bisschen versuchen, wirklich Partner zu finden, die einen unterstützen, die einem helfen können, an die man ja outsourcen kann, delegieren kann. Man muss lernen zu delegieren. Also ich bin auch jemand gewesen früher immer, ja, ich mache am schnellsten und am besten selbst, also kommt kein Problem. Und dann irgendwann habe ich, also heutzutage habe ich eine Managing-Partnerin in der Firma, die ist fantastisch und ich gebe wirklich aktiv ab. Und sie ist auch so gewesen. Also sie ist auch, sie ist der gleiche Typ wie ich. Deswegen kommen wir auch so gut zurecht von dem her. Und dann macht sie auch immer alles gleich selber. Und dann habe ich sie aktiv dabei unterstützt, zu lernen und zu delegieren. Mhm. Also das muss man sich auch selber beibringen.
Ich möchte noch mal einen anderen Punkt auch noch mal kurz ansprechen hier, der meines Erachtens Europa was behindert. Das ist das ganze Thema Regulierung. Also ich komme gleich mal kurz zum Thema Regulierung in der Medizin, aber Automobil ist ja so ein vorherrschendes Thema bei uns. Ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich zusammen studiert habe, der ist aus der Familie, der AVL gehört in Graz. Ich glaube, das steht für Automobile Verbrennungsmotoren List. Mhm. Und er kommt aus der Familie, der größte unabhängige Motorenbauer, ich glaube, der Welt. Den habe ich vor 2 Jahren wieder getroffen und dann sagte er, die Chinesen bauen, nicht nur, dass die Chinesen heute schon 70 oder 80% der ganzen E-Module bauen, sondern er sagte, die bauen mittlerweile auch die besseren Verbrenner als die Europäer. Und da kriegst du natürlich als Europäer, da schaust du erstmal ein bisschen komisch, ja. Denkst du da so an die ganze European Pride und so ein Zeug. Aber ich sagte, also wieso das denn? Sagt er, ja, ist ganz einfach. Die haben 10-Jahrespläne und in Europa wird in Brüssel alle 6 Monate wird die Regulierung geändert. Also das kriegen wir mit Verbrenner raus, Verbrenner rein, Verbrenner ja, Verbrenner nein. Und er sagt, das macht natürlich eine Planung für europäische Automobilhersteller fast unmöglich. Und da ist was dran. Und das ist bei uns in der ganzen Medizin und Medizintechnik, ich sag mal, vielleicht anders, aber auch ähnlich. Und möchte da auf ein anderes Thema überleiten, was aber auch Regulierungsthema ist, das Thema Daten. Eine AI ist genauso gut, ist nur so gut wie die Daten, die verfügbar sind und die auch verfügbar gemacht werden können. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die Entwicklung neuer Arzneimittel denke oder auch an Diagnosen, bessere Diagnosen, dann muss ich einfach große Patientendatensätze analysieren können und verfügbar haben, weil da steht irgendwo in den Mustern das ja alles drin. Und wenn ich die nicht habe, dann kann ich das nicht. Und in Amerika gibt es Unternehmen, das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, ja. Gibt es Unternehmen, die in Krankenhäuser oder Krankenhausketten gehen und Behandlungsdaten mit Behandlungsdaten anderer Krankenhäuser vergleichen auf Effizienz und auf Produktivität, sage ich mal. Wenn du damit in Deutschland oder Europa kommst, dann wirst du das mal angeschaut und nach dem Motto, wie kannst du denn Patientendaten vor diesem Hintergrund sozusagen betrachten? Und ich denke, ich glaube, da müssen wir komplett umdenken, ja, dass diese Daten natürlich jetzt nicht mit dem Namen der jeweiligen Person verfügbar gemacht werden. Das werden sie in Amerika übrigens auch nicht. Ja, sondern dass man einfach sagt, das ist die neue Währung unserer Solidargemeinschaft in der Medizin und mit der müssen wir einfach viel emotionsloser auch umgehen, weil das ermöglicht Erkenntnisse und Innovation, die ohne diese Daten überhaupt gar nicht möglich sein wird.
Ja, und ich war diese Woche bei einem Vortrag, der noch sehr interessant war, da ging es um die Future of Healthcare. Und das eben ohne Innovation ist da eben da auch nicht geht. Und dann wurde gerade das deutsche Ökosystem besprochen. Momentan gibt es anscheinend 84 Kliniken, die im Bankruptcy-Verfahren sind. Die Kosten von den Krankenhäusern in Deutschland sind um 13% gestiegen und die können ganz, ganz schwer da profitabel zu bleiben. Das heißt, man braucht neue Geschäftsmodelle, um dann zu schauen, ja, wie kann man das Ganze effizienter machen, wie kann man das Ganze digitalisieren. Und da waren dann auch noch ganz interessante Prozente, die genannt worden sind, dass heutzutage ein Arzt zwischen 30% und 40% seiner Tätigkeiten sind, für die braucht man gar nicht Medizin studieren. Also da ist beschäftigt mit Sachen, die eigentlich delegiert werden sollten. Ja. Und Krankenschwestern, bei denen ist es zwischen 20% und 30%, die eigentlich eine normale Administration machen könnte. Und das beschäftigt eben deren Arbeitstag und ihren Arbeitsablauf. Den könnte man da von dem her um einiges effizienter gestalten.
Ja, was ja wiederum dann die Chance gibt für neue Startups, die genau dafür Lösungen entwickeln.
Genau.
Ja.
Und die sind auch schon da. Also das, was ich sage, die Lösungen sind schon da. Mhm. Da muss man jetzt einfach nur finden, einen Weg finden, die zu implementieren.
Was ist da die größte Hürde?
Ja, also dass sich das, also in dem Fall das Startup weiß das ja, deswegen macht er das Ganze ja eben die Offenheit dieser ganzen Sache. Und sehr oft sehen wir dann eben, dann ist auch dieses De-Risking, ja, wir wollen erstmal sehen, dass das funktioniert, aber damit es funktioniert, braucht man halt auch diese Pilots, ja, wo man das Ganze dann einmal ausprobiert. Und ich glaube, da darum geht es ja eigentlich. Man macht jetzt ja keine Operation am Patienten, aber gerade was die Digitalisierung betrifft, macht doch mal was, schaut doch mal, ob euch das nicht vielleicht doch helfen kann. Also vielleicht diese Aufgeschlossenheit Innovations gegenüber. Also ich glaube, da sollte wirklich jeder an sich selber arbeiten und sagen, nee, lass mich das doch mal probieren.
Also ich denke gerade, also jetzt im Gesundheitswesen fängt es ja schon mal damit an, dass wir gar keine, in Deutschland jedenfalls, gar keine Patientenakte haben. Das kommt jetzt. Aber wenn du diese Daten nicht kohärent verfügbar hast, dann wird es schon mal schwierig, die erstmal zu sammeln und zu finden. Dann ist die nächste Frage, für was darf ich die eigentlich benutzen? Und ich denke, dass das ist ein Regulierungsthema, aber das Regulierungsthema spiegelt ja auch immer so ein bisschen die Kultur wider. Und wir haben in Europa viel stärker als in den USA oder Asien diese Angst vor, keine Ahnung, Datenmissbrauch, sage ich mal. Also meine Meinung ist da relativ klar. Also wer Daten missbrauchen will, kann das technisch sowieso. Das sehen wir mit den ganzen Hackerangriffen und Cyberangriffen. Wenn man da rein will, dann kommen die sogar in militärische Systeme rein, diese Hacker. Also will damit sagen, wer kriminell mit Daten umgehen will, der kann es. Das heißt, wir können noch so viele Sicherheits- und Schutzsysteme bauen. Also wir können uns davor nicht wirklich schützen. Aber was ich machen würde, und da bin ich so ein bisschen auf der amerikanischen Seite, ich würde den Missbrauch einfach viel, viel stärker bestrafen. Also die Leute müssen wissen, dass Datenmissbrauch kein Kavaliersdelikt ist, sondern dass Datenmissbrauch, also je nachdem, natürlich nach Abstufung bis hin in, sage ich mal, Körperverletzung oder so geahndet werden kann. Weil das wird es auch nicht verhindern, aber das schreckt ab. Aber solange das Kavaliersdelikt ist, so klar, dann habe ich natürlich Angst, dass irgendjemand was mit meinen Daten macht, was er nicht machen sollte oder was ich vielleicht nicht machen würde. Und aber dann kommen wir eben nicht nach vorne, weil in anderen Regionen der Welt ist das eben schon so oder ist das schon anders. Und dann haben eben Startups, wie du das sagst, Adina, haben natürlich, gehen dann natürlich viel eher dahin, weil da können sie es machen, da können sie umsetzen, da können sie Geschäftsmodelle bauen und hier können sie es halt nicht.
Lass uns nochmal zu einem Thema kommen, was wir im Vorgespräch hatten. Und zwar, Adina, du hast das so schön gesagt. Du hast gesagt, so deine These war, Smartness oder Smartheit des Kapitals wird immer wichtiger. Ja, das war so ein Punkt, den du hattest, ja. Und ich dachte mir, vielleicht diskutieren wir darüber nochmal. Was ist Smartheit des Kapitals? Warum wird das immer wichtiger? Und was macht ihr beiden, um smartes Kapital auch bereitzustellen? Ja, weil mein Verständnis ist, das ist ja das, was ihr tut, auch mit InnoSource. Ja.
Also Friedrich, möchtest du dazu was sagen? Ein bisschen das auf das Thema Smart Kapital eingehen? Oder?
Ja, kann ich gerne machen. Wenn ich in Startups oder in neue Unternehmen, die, ich sag mal, mit neuen Technologien oder Produkten oder Geschäftsansätzen zu tun haben, investiere, dann brauchen diese Unternehmen natürlich auch Unterstützung, Hilfe, Soundboarding, wie man da in Amerika sagt, Feedback von Leuten, die das verstehen. Amerikanisches Venture- oder Wagniskapital kommt ganz oft mit erfahrenen Investoren, die häufig schon auch aus der Industrie oder aus eigenen Startup-Erfahrungen haben. Und ich erlebe das immer wieder, die stellen einfach unendlich viel bessere, tiefere Fragen, als es deutsche oder europäische, ich sag mal, Förderagenturen tun, die, sag mal, am Ende des Tages Steuergelder investieren und eher beamtenmäßig verwalten. Das heißt, das Geld, also 100 Euro von den beiden, ist vorderhand dasselbe. Aber diese 100 Euro, die von einem, ich sag mal, erfahrenen Investor kommen, die kommen einfach mit einem Netzwerk, mit einer Erfahrung, die es mir als Gründer und Geschäftsführer auch hilft, da mitzuwachsen. Und das ist der Unterschied. Und das ist ein mangelndes Element in diesem Ökosystem, Ecosystem, was wir in Deutschland haben oder eben nicht haben, dass es viel zu wenig von diesem Wagniskapital gibt mit solchen Leuten drin. Es gibt es in Deutschland, also ich kenne ein paar Adressen, die sind auch, ich sag mal, international wettbewerbsfähig, aber da gibt es vielleicht in Deutschland, ich sag es mal, eine einstellige Zahl. In Amerika gibt es alleine 50 sogenannte Crossover-Investoren. Das sind Wagniskapitalgeber, die nur unmittelbar vor einem IPO investieren, um nach dem IPO den Kurs auch mitzutragen. Also versteht ihr, was ich sagen will? Das ist ein ganz kleines Segment in diesem Smart Capital. Und da gibt es 50 Unternehmen und wir haben vielleicht in Deutschland 10, die den ganzen Wagniskapitalbereich in Gänze abdecken. Und das ist für mich Smart Money. Und das kommt natürlich auch aus der Erfahrung von Investieren, Failure, Erfolg. und von den Leuten, die das gemacht haben. Und wie schon gesagt wurde, woanders ist das akzeptiert und woanders wird das sogar gesucht. Und Europa wird da häufig so ein bisschen, ist das so ein bisschen beschämend, so nach dem Motto, wenn da was schief geht und den Leuten will man eigentlich nichts mehr zu tun haben. Also das ist einfach die völlig falsche Attitude. Und auch deswegen haben wir hier in Europa weniger von diesem sogenannten Smart Capital.
Was ich vor allem auch damit gemeint habe, ist eben genau diesen Added Value bringen, ja, dass man eben nicht nur das Geld investiert, sondern vielleicht auch Türen öffnen kann ins Geschäft. Das ist eben genau das ist immer das Thema mit Business Angels, wo es ja immer anfängt. Das hilft nicht viel, wenn jemand einfach gut, natürlich dem Founder hilft es schon, wenn er erstmal eine Kapitalspritze bekommt, auch durch einen Angel. Das ist natürlich mal sehr, sehr willkommen und ist auch toll. Aber wenn der dann gar nichts mehr weitermacht und den Founder nicht weiter mit unterstützt, dann ist das Geld dann auch irgendwann relativ schnell weg und nicht abgesichert. Das heißt, wenn dann jetzt so viele Angels kommen, die auch ein Netzwerk mitbringen, wo sie dann diese Startups unterstützen können oder ja eben genau, was ich meine, CEOs und Mittelstandsfirmen, die dann wirklich auch die Türen aufmachen können, komm, wir sind mal Designpartner für euch. Wir versuchen das mal. Und genau das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass dann auch ARA gemacht, also gebracht wird. Was ich sehr viel erlebt habe in den letzten 2 Jahren, ist eben, dass wir täglich kontaktiert worden sind wegen dem Family Office. Und dann heißt es, ja, weißt du, die VCs investieren gerade nicht. Family Offices können, vielleicht können die Family Offices das machen, so Geldautomaten-Prinzip. Und dann habe ich dann immer versucht zu erklären, dass ein Family Office kann in jede Asset Class investieren. Mhm. Und Venture Capital ist wahrscheinlich die letzte, noch nach dem Cash, also nachdem Liquide bleibt, weil das einfach vom Risikoprofil gar nicht unbedingt passt. Und wenn VCs, und das ist natürlich jetzt so eben 2023, 2024, wenn VCs darauf warten, dass die Valuations runterkommen und dass die Dry Powder haben und es hat genug Geld gehabt im Markt, ja, dann habe ich gesagt, dann ist Family Office nicht die Adresse. Und eine Freundin von mir, die arbeitet auch für eine VC-Abteilung von einem Family Office, hat dann gesagt, ja, die denken immer, wir sind dumm und wir können das dann einfach, wir geben das Geld leichter raus. Mhm. Das ist so eine Education, die ich irgendwo habe machen müssen. Und dann einer der Punkte waren, also es sind wahnsinnige Summen an Dry Powder draus in den VCs drin gewesen. Das Geld, das war schon geraced von den VCs. Das heißt, irgendwann habe ich auch allen Frauen das gesagt, irgendwann müssen die wieder investieren, weil oder sie müssen das Geld ihren Investoren zurückgeben oder das wird kein VC machen wollen, weil dann ist die Management-Fee nicht da. Das heißt, was ihr eigentlich jetzt in dieser Dry Period machen müsst, ihr müsst zeigen, dass ihr Geld verdienen könnt. Also, dass ihr auch ARA oder MAA oder einfach wirklich da Product Market Fit da ist. Und dann kommen auch die Investoren. Da rede ich eigentlich immer wieder drüber, dass es auch in den guten Jahren hat das keiner hören wollen. Weil da haben natürlich auch alle in die Visionen investiert. Da hast du dann gesehen, ja, irgendwie 3,4 Milliarden Exit, IPO, Unicorn. Und wenn du dir die Unicorns angeschaut hast, die hatten überhaupt gar keinen Umsatz. Da hieß es dann ja noch 6 Jahre bis zum Umsatz. Ja, und das ist natürlich dann, wenn der Markt runtergeht, was ist nämlich genau dann passiert? Nicht nur schwierig, letztes Jahr sind die Unicorns um zwischen 70% und 90% runtergefallen. Ja? Und dann wahrscheinlich da angekommen, wo die richtige Valuation eigentlich ist. Und das wieder zum Thema Hype.
Da kommt natürlich noch ein anderer Aspekt dazu. Also ich war jetzt gerade auf der JP Morgan-Konferenz in San Francisco. Also eigentlich, das ist so eine der größten Healthcare-Konferenzen der Welt, so vor allem an der Schnittstelle Investoren und Pharma, Biopharma. Eigentlich ist die Perspektive inhaltlich in der Medizin, Biotechnologie, Medizintechnik sehr, sehr gut. Also man versteht ja die Ursachen viel besser, man versteht Zusammenhänge besser, es kommen sehr coole Therapieansätze, also die ganzen T-Zell-Ansätze oder eben auch das Gene-Editing, um da mal so ein paar Begrifflichkeiten oder auch Gentherapie, das sind schon disruptive Ansätze, die nicht alles, aber oder mRNA, die nicht alles, aber die vieles neu adressieren und sicherlich auch besser behandeln können. Also von daher ist die, ich sag mal, die Produktvielfalt in der Medizin, die wird viel besser und Patienten werden viel besser profitieren können in Zukunft. Da sind sich alle einig. Aber was ist ein bisschen das Problem jetzt auch dort auf dem Kapitalmarkt? Das ist die hohe Inflation. Und die ist in Amerika höher als in Europa und bin jetzt kein Volkswirt, aber wenn jetzt diese hohe Subventions- und Zollpolitik vom Trump da durchgeführt wird, dann wird die Inflation da drüben wahrscheinlich auch nicht sinken. Aber wenn du dann 4, 5, 6% Inflation hast, dann ist natürlich Capital Raise auch nicht so einfach, auch nicht für die VCler, weil und die müssen dann dieses Geld ja erstmal vorab verdienen, bevor sie da auch in die eigenen Profite reinkommen. Und deswegen ist da drüben, obwohl, ich sag mal, die inhaltliche Perspektive sehr gut ist in dem Markt, ist so am Kapitalmarkt, also auf der VC-Seite, ein bisschen Zurückhaltung zu spüren, würde ich mal sagen. Weil du einfach diese 6, 7% mehr verdienen musst, bevor du da überhaupt mal in dein, und zwar pro Jahr. Und wenn du dann Investment hast, die mehrere Jahre gehen, ja, dann wird das natürlich auch, wird das auch spannender. Also will damit auch nur zeigen, dass es so auch so Makro-Einflüsse gibt, die jetzt vielleicht mit Start-up-Technologien oder disruptiven Technologien gar nichts zu tun haben, die es schwieriger machen zu investieren. Aber das möchte ich auch sagen. Und es gibt ja auch andere Kapitalquellen, du hast ja genannt, Adina, Family Offices, Business Angels und dergleichen. Und das sind, und da ist auch unheimlich viel Geld vorhanden. Und ein Gründer tut gut daran, diese verschiedenen Kapitalquellen anzugehen. Und meine InnoSource macht das ja auch. Meine versucht ja nicht nur eine Kapitalart und eine Kapitalquelle, sondern ganz unterschiedliche Facetten verfügbar zu machen, um dann den Best Fit zu ermöglichen. Weil, das sage ich auch ganz deutlich, in jeder Kapitalmarktsituation gibt es einen Weg, gibt es eine Möglichkeit. Und ja, da muss man sich halt ein bisschen auf die Hinterbeine stellen. Aber wenn man will, dann findet man auch das Geld, was man braucht.
Ja, aber es ist nicht nur ein bisschen auf die Hinterbeine stellen. Wir haben das jetzt auch gesagt, also ich habe jetzt neulich auch darüber nachgedacht, also eigentlich fast alle Runden, die wir letztes Jahr gemacht haben, also 2024, sind eigentlich von alternativen Quellen gekommen, also jetzt nicht die Mainstream-VCs, sondern wirklich ein bisschen Nischen-VCs aus anderen Ländern, die man nicht gekannt hat. Da wären unsere Kunden alleine gar nicht drauf gekommen, weil sie die gar nicht gefunden haben. Ja? Also ich meine, wir haben mittlerweile ein Netzwerk von 15.000 VCs, weltweit, ja, klar, ich meine, jeder möchte zuerst mal von Sequoia und von den Großen ein Termsheet bekommen, aber das passiert normalerweise nicht. Da sind einfach auch viele andere Players da, aber da muss man natürlich auch wirklich pitchen, pitchen, pitchen. Und wo man früher vielleicht, ich weiß nicht, 20 Mal gepitcht hat, also wir hatten einen Kunden, der die letzte Runde haben wir 4 Calls gemacht und haben 4 Leute haben investiert, ja, die Zeiten sind aber jetzt vorbei. Dann einfach sehr viel Frustration da, dass man einfach nochmal pitchen muss und nochmal. Es ist halt einfach so, bis das Geld da ist und wenn es 100 Mal ist oder 200 Mal oder auch noch mehr. Und da muss man sich einfach bewusst darüber sein, dass man auch sehr viel, also dass die Founders müssen Shareholder Value rüberbringen können. Ja, es geht nicht nur darum, was könnt ihr für mich tun, sondern was kann ich eigentlich auch für euch tun, weil die müssen sich auch mal bewusst werden, warum investieren denn Leute eigentlich in Startups? Das ist ja nicht nur einfach nur für den Spaß da dran oder den Spaß an der Innovation, sondern auch, weil sie davon einen Return of Investment sehen möchten. Und den muss man natürlich klar aufweisen können, das Potenzial dafür.
Ich habe dazu witzigerweise genau zu dem Thema, Adina, heute Morgen Carolina einen Quote geschickt, ja, von Matt Gray. Und der hat einfach nur geschrieben irgendwie, unpopular opinion, sales is the most important skill you can have as a founder.
Yes.
Ja.
Yes.
Ja, und ich erinnere mich nur daran, irgendwie, ich habe mal ein Interview gesehen mit dem Founder von Airbnb und der hatte, ich weiß nicht, 150 erfolglose Pitches, bis er schließlich 1 Million geraced hat. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage. Und ja, wie siehst du das? Ja, Sales, most important skill?
Ja, also Sales, aber es ist, ja, Sales ist aber auch die sind also in dem Fall nicht nur, was man denkt, wieder, nicht nur der Sales Pitch, sondern auch die Sales, die wirklichen Sales. Also ich glaube, das ist darauf abgezielt gewesen, was ich vorher gesagt habe. ARR, ja, Annual Recurring Revenues, Kunden. Und den Kunden etwas zu verkaufen. Aber das ist ganz klar. Ja. Ich meine, wir haben natürlich auch viele Founders, eben gerade aus dem Healthcare-Bereich, die sind eher Wissenschaftler. Und dann ist es schon ein bisschen schwieriger für sie, die eben diesen ganzen, das sind keine Verkäufer. Auf der anderen Seite, wenn es Verkäufer sind, fühlt man sich dann auch schon ein bisschen, der verkauft, der sagt, das ist der Deal deines Lebens. Also diese Sätze habe ich auch nicht gerne zu hören. Ich habe einmal einen Pitch bekommen von jemandem. Hi, Adina, ich möchte nicht, dass du die beste Opportunität verpasst. Ich werde einmal ein Unicorn-Founder sein. Und wenn du nicht jetzt in mich investiert wirst, wird die Opportunity vorbeifahren. Ich habe gedacht, oh Gott. Und habe dann nur geschrieben, also es war fürchterlich. Ich war mit offenem Mund dort gesessen. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, vielen Dank, dass du mich auf die Opportunity aufmerksam gemacht hast. Meld dich doch, wenn du dann den Exit gemacht hast. Momentan ist es nichts für mich. Ja, also das, man darf auch nicht jetzt irgendwie da, genau, also das Blaue vom Himmel lügen oder sonst irgendwas, weil das läuft dann auch nicht, ne?
Das ist übrigens auch nochmal zum Thema Smart Money, ja. Also es ist schon richtig mit dem Sales. Solche Herangehensweisen, wie du sie gerade beschrieben hast, das ist natürlich total naiv. Also im besten Fall naiv. Selbst wenn sie recht hat, dann muss man das meines Erachtens anders machen. Und auch da können diese Investoren helfen, weil die wissen ja, wie es bei ihnen als Investor ankommt. Der Köder muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
Ja.
Und die können natürlich helfen zu sagen, so eine Botschaft da, ich bin das nächste Unicorn. Das stimmt ja vielleicht sogar, aber ich muss es anders verkaufen. Und das muss man lernen. Und das kann so ein Ökosystem halt tun. Und ich habe ja auch viele Gründer gesehen. Und ja, es gibt schon die Seriösen und es gibt die Unseriösen und es gibt die, die von sich felsenfest überzeugt sind, vielleicht noch gar nicht genau wissen, wie es geht, wo ich aber sagen würde, okay, der hat aber die Stamina und der hat sozusagen die Glaubwürdigkeit. Und dann gibt es die anderen, die vielleicht wirklich ein gutes Produkt haben, aber das gar nicht richtig formulieren können. Also ich würde sagen, auch als Investor ist es nicht immer ganz einfach herauszufinden, wer ist eigentlich jetzt wer. Und da auch da ist dieses Smart Money unheimlich wichtig, weil die verstehen diese Typen auch, diese unterschiedlichen Gründertypen, immer vorausgesetzt, dass da Substanz tatsächlich da ist, können die dann helfen, dass auch, dass dann eben auch, ich sag mal, den Investoren richtig rüberzubringen. Von daher ist Sales, Michael, was du sagst, ist schon das auch.
Ja, aber es sind nicht nur die Sales Skills. Also ich glaube, das darauf muss man unterscheiden. Sales Skills sind wichtig, weil ohne Sales Skills es ist ganz schwer, aber ich glaube, was der gemeint hat, ist wirklich Sales, das heißt Product Market Fit.
Genau. Ja, sehen wir auch. Wir kommen ja beide aus dem Sales, ja. Und was wir sehen, wir unterhalten uns ja auch viel so mit Leuten, die in Deutschland irgendwie gerade so Startups sind, so an diesem Scale-Up-Point, ja. Und das Thema, was wir immer sehen, ist Sales, ja. Also ARR, ja.
Ja,
genau. Also, ja, weil ich glaube, einfach in dem Moment, wo man das hinbekommt, dann ist auch die Story komplett anders.
Naja, und auch wirklich verstehen, was es denn bedeutet. Ne? Also wirklich weg von dem, was du, Adina, gesagt hast, so diesen klassischen Sales-Pitch, so, sondern einfach wirklich verstehen, was das Produkt an Mehrwert bietet, das zu kommunizieren und dann aber auch das Closing hinzubekommen. Also es ist immer die Kombination von beiden Dingen. Ne?
Klar, also ich meine, Sales ohne Content ist auch Quatsch, ja. Aber Sales ist wichtig und gerade wenn Leute, sag ich mal, aus dem akademischen Umfeld kommen, da habe ich damit viel zu tun, das kennen die so gar nicht, ja. Und da muss man wirklich helfen. Das ist nichts Unanständiges, aber das haben die halt nie gelernt, ist ja auch nicht schlimm. Die haben halt andere Sachen gelernt, die wir nicht gelernt haben. Und da braucht es eben gute Teams und Unterstützung. Und von daher gesehen ist Sprunginnovation am Ende auch eine Teamsache. Ja, keiner kann alles und du brauchst ein gutes Team und gute Unterstützer, um deine Idee erstmal richtig zu positionieren und zu formulieren und das Geld dafür zu bekommen und dann richtig, richtig auf den Markt zu entwickeln und dort zu vermarkten. Also du musst schon auf der Wegstrecke viele Dinge richtig machen. Die müssen nicht alle beim ersten Ansatz richtig sein. Ja, aber du musst, wenn du es falsch machst, schnell lernen. Also fail fast, fail cheap. Ja, und dann musst du halt. Und dann musst du daraus lernen und den nächsten Schritt halt besser machen.
Vielen Dank für dieses engagierte Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Ja,
man wird sich
auch.
Ja auch immer selbst noch bei einigen Sachen bewusst. Dadurch, dass man sie dann einfach auch ausdrücken muss. Also war spannend.
Ja, vielen Dank, dass ihr hier die Zeit mit uns verbracht habt und einfach mal aus eurer Sicht den europäischen Markt umrissen habt. Ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig. Wir sind ja sonst immer sehr mit Gründern unterwegs, die wirklich großartige Produkte entwickelt haben, großartige Lösungen. Aber gerade die andere Seite zu sehen, ist wirklich auch mal wichtig, ja. Dass es nicht nur um Customer Value geht, sondern auch um Shareholder Value. Ja. Dass nur beides funktioniert zusammen. Ja.
Ja.
Also Europa, vielleicht nochmal zusammengefasst, also erstmal muss Europa europäischer werden. Also wir brauchen eine europäische Technologiebörse, keine nationalen. Wir brauchen europäische Kapitalmarktstrategien, keine nationalen. Wir müssen wieder big denken. Also wir müssen aus vielen Kleinteiligkeiten raus, müssen mehr Mut haben. Aber, und das muss man den Leuten in Europa auch sagen, also wenn wir den Wohlstand halten und bewahren wollen, das schaffen wir nicht, indem wir den Leuten noch mehr, weiß nicht was, Goodies versprechen von Geld, das gar nicht da ist, sondern man muss denen sagen, also ich bin jetzt mal ganz hart, Blut, Schweiß, Tränen, wir müssen wieder zurück da hin, wo wir hergekommen sind und müssen jetzt wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit mit gewissen Verzichten erstmal klarkommen, aber die Standortattraktivität, die muss steigen und die steigt nur, wenn die Kapitalmarktattraktivität steigt, weil ohne, also Eigenkapital ist das A und O und ohne Eigenkapital werden wir es nicht schaffen und wenn wir das nicht hinbekommen, wenn wir das nicht erkennen, dann wird es verdammt schwierig, weil uns immer mehr Geld abhanden kommt, was wir den Leuten versprechen für alle möglichen Dinge und das fehlt dann natürlich auch in der Innovation.
Das ist eine gute Zusammenfassung, super, cool.
Ja, auch nochmal vielen Dank von meiner Seite, spannendes Gespräch. Viel gelernt wieder.
Definitiv.
Und mich begeistert es immer wieder, dass doch so viele, mit denen wir reden, wirklich, wirklich engagiert sind, dass Europa doch nach vorne kommt, ja. Und Wahl steht vor der Tür, vielleicht ändert sich ja was.
Hoffentlich.
Ja.
Wunderbar. Also ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Vielen, vielen Dank für eure Zeit.
Ja, gerne. Vielen Dank.
Bis dann, macht's gut. Ciao.
Ciao.
Das war wieder eine Folge von Rethinking Business. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns eine Bewertung da und folge uns. Teile die Episode auch gerne in deinem Netzwerk und auf Social Media. Wir sagen Tschüss, bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt Rethinking Business.